Ja, ihr Lieben, ist nun schon länger her, dass ich mal bei euch war. Umso mehr freue ich mich, mal wieder hier zu sein, auch wenn es im Tauschen mit dem Hagen ist, aber er ist heute in Stolberg. Ich habe mich sehr gefreut über die Geschichte gerade mit Mario und Marlies. Und ich denke, die können wir ein bisschen im Hinterkopf behalten. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen auch sehr bezeichnend für das, was wir jetzt mal miteinander bedenken wollen. Aber ich will jetzt mal beginnen mit einer Geschichte von einem anderen Mädchen, die ich vor einiger Zeit mal gehört habe. Eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich auch ganz gut kennt. Und zwar ist es die Geschichte eines Mädchens, das im Glauben über sich hinausgewachsen ist. Sie ist von aramäischen Soldaten während eines Krieges aus Israel geraubt und verschleppt worden, also herausgerissen aus ihrem bisherigen Leben, aus ihrer Heimat, weg von ihrer Familie, ihren Freunden und was sie sonst noch alles hatte. Und sie kam in ein Land, das sie nicht kannte, zu Menschen, die sie nicht kannte. Und sie wusste auch nicht, was mit ihr geschehen würde. Sie wurde zu einer Sklavin. Und als solche kam sie zur Frau des obersten Heerführers der aramäischen Armee, sozusagen zu einem General, wenn nicht sogar zu einem Kriegsminister. Sie musste also als Sklavin, als jemand ohne Rechte, aber mit vielen Pflichten, ihren Feinden dienen, also quasi für die Leute da sein, die regelmäßig ihr Heimatland überfielen, raubten, plünderten und töteten. Als nun aber der Mann ihrer Herrin, also besagter General, an Aussatz erkrankte, war sie es, die die entscheidenden Hinweise gab, wo er die richtige Therapie bekommen könnte. Und nach einigen Turbulenzen hat er sich dann auch darauf eingelassen und letztlich wurde er wieder gesund. Ich habe das hier mal stark abgekürzt und will euch diese Geschichte jetzt nicht ausführlich erzählen. Sie ist auch nicht mein Predigttext, sondern sie führt aber zu unserem heutigen Thema hin. Und ich denke, ihr Bibelkenner, ihr wisst bestimmt längst, wer der General war, um den es hier geht und zu wem er ging, um geheilt zu werden. Naaman, der General, und Elisa, der Prophet. Aber um diese beiden geht's uns heute nicht, sondern eher um dieses Sklavenmädchen, wenn auch nur am Rande. Also ich habe heute dieses Thema gewählt, das sich hier zwar nahtlos anschließt, aber halt im Neuen Testament steht, und zwar im Römerbrief. Doch bevor wir jetzt den Text lesen, der schon die ersten Verse dastehen, möchte ich noch mal kurz bei dem Mädchen bleiben. Ich habe mich nämlich gefragt, wie kommt ein so junges Mädchen eigentlich dazu, die noch dazu unter so bescheidenen Bedingungen leben muss, so zu reagieren, falsch, so zu agieren, so großherzig zu sein. Als sie erfahren hatte, dass General Naaman an Aussatz erkrankt war, da hätte sie ja auch sagen können, geschieht ihm ganz recht, das hat er nur davon. Sie hätte sich voller Schadenfreude die Hände reiben können, aber sie tut genau das Gegenteil von dem, was menschlich gesehen fast normal gewesen wäre. Sie praktiziert Feindesliebe. Feindesliebe. Das ist ein ganz großes Thema bei Gott. Das Mädchen hatte das damals verstanden, obwohl sie den Brief, den Paulus später an die Christen in Rom schrieb, noch gar nicht kennen konnte. Er war ja auch noch nicht geschrieben. Aber lesen wir erstmal diesen Text und dann kommen wir ganz automatisch eben auch zu unserem heutigen Thema. Und zwar Römer 12, Verse 9 bis 21 nach der Übersetzung Neues Leben. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten und bleibt beständig im Gebet. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure Verfolger nicht, sondern erbittet den Segen für sie. Das ist wieder diese Feindesliebe. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Lebt in Frieden miteinander. Versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind, und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Schauen wir mal hier. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken, und wenn er dich, dann wird er beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Das ist wieder die Feindesliebe. Und jetzt kommt unser Thema, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Ist es euch auch aufgefallen? An vielen Stellen in diesem Text finden wir dieses israelitische Sklavenmädchen wieder. Ich bin fest davon überzeugt, dass es ihr Glaube war, der sie so handeln ließ. Ihr Glaube an den Gott ihrer Väter, und das ist derselbe Gott, an den auch wir glauben. Er ist der lebendige Gott. Der Gott, dessen Arm nicht zu kurz ist, um helfen zu können. Er ist der Gott, der Wunder tut, auch heute noch. Der Gott, der jeden von uns liebt. Der auch jeden Menschen liebt, der uns liebt, obwohl er uns kennt. Und es ist auch egal, ob die Menschen etwas von ihm wissen wollen oder nicht, er liebt sie. Und er ist auch der Gott, der die Feindesliebe praktiziert hat. Und das hat er kompromisslos durchgezogen bis zum letzten Blutstropfen seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Und dieses Blut, es reicht für alle. Und es ist auch tatsächlich für alle geflossen. Und weil wir glauben, dass es auch für uns, für mich persönlich, geflossen ist, feiern wir auch in regelmäßigen Abständen, ich glaube, bei euch denke ich mal auch einmal im Monat, das Abendmahl. An dieser Stelle komme ich jetzt mal zu einem Bild, das mich sehr bewegt hat. Dieses Bild hatten wir in Stolberg zum Ostergottesdienst. Und mir ist es sehr wichtig geworden. Und es gab eigentlich auch ein bisschen den Anstoß für diese Predigt. Und immer wenn wir das Abendmahl feiern, dann denken wir an das, was Jesus für uns alle getan hat. Nicht pauschal, sondern ganz persönlich. Für jeden Einzelnen von uns. Und das heißt, Jesus hing am Totholz für uns. Es war auch meine und deine Sünde, die ihn dorthin gebracht haben. Und ich benutze das Wort Sünde heute mal sehr bewusst, weil es alles einschließt, was uns von Gott trennt. Und damit schließt es auch alles Böse ein. Auch alles Böse, was Gott, was Jesus von uns Menschen angetan wurde und leider immer noch angetan wird. Wir bekommen es tatsächlich hin, Böses mit Bösem zu vergelten. Das haben wir vorhin in der Geschichte auch gehört. Es wäre die Möglichkeit gewesen. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn, hast du mir, hau ich dir. Es geht aber noch schlimmer. Wir bekommen es sogar hin, Gutes mit Bösem zu vergelten. Und das ist mir eigentlich durch dieses Bild erst so richtig klar geworden. Und es hat mich auch tatsächlich etwas erschüttert. Gut, an diesem Punkt sind wir als die, die in der Gnade und Liebe Gottes leben, wohl etwas besser dran als der Rest der Menschheit. Wir sind hoffentlich nicht ganz so vernagelt, aber wir haben auch keinen Grund zur Überheblichkeit und auch nicht zur Resignation. Auch nicht in Bezug auf die Menschen um uns herum. Jesus Christus hat ja selbst diesen Spieß umgedreht. Er selbst hat gesagt, was wir vorhin in der Textlesung auch gehört haben, Matthäus 5, 38, 39a, das ist aus der Bergpredigt: Ihr wisst, dass es heißt, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses antut. Jesus selbst hat das vorgelebt. Natürlich hätte er sich verteidigen können. Im Gegensatz zu seinen Anklägern und Richtern war er tatsächlich schuldlos. Aber er hat es nicht getan und damit hat letzten Endes das Gute über das Böse den Sieg davongetragen. Das Gute hat das Böse überwunden. Halleluja. Jesus hat es vorgelebt und deshalb traut er es uns auch zu, dass wir ihm an diesem Punkt nacheifern. Wir wollen ja seine Nachfolger sein. Und da wird es bei Paulus dann doch recht praktisch und Paulus ist ja so ein pragmatischer Typ gewesen. Und deshalb möchte ich mit euch ein paar Verse aus diesem Text noch mal ein bisschen näher betrachten. Schauen wir also noch mal in diesen Text hinein. Vers 17. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Vielleicht kennt ihr ja auch die alte Redewendung, wie du mir, so ich dir. Hatten wir das nicht gerade schon mal? Ah, richtig, da hat Jesus das mit den Augen und mit den Zähnen gesagt, erinnert ihr euch? Und Paulus stößt ins gleiche Horn. Und wenn ich diesen Satz des Paulus ernst nehme, dann kann ich nicht wie du mir, so ich dir. Das geht nicht für Christen. Wenn dir jemand was Böses antut, dann sollst du ihm eben nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Und ich denke, wir kennen das gut und mir geht das jedenfalls so und oft sind es auch nur Kleinigkeiten und manchmal sind sie auch noch nicht mal so böse gemeint, aber sind bei mir halt falsch angekommen, so das berühmte falsche Zungenschlag. Und wir hatten das vorhin auch in der Geschichte mit Mario und Marlies, wo sich der Mario dann doch mächtig geärgert hat. Und da stieg dann so ein Groll auf gegen diesen vermeintlichen Übeltäter. Natürlich bin ich dann sauer und vielleicht wünsche ich ihm auch alles Mögliche, nur nichts Gutes. Aber auch wenn ich mich dann nicht dazu hinreißen lasse, es ihm heimzuzahlen, so sind trotzdem diese Gedanken da. Und die können auch ziemlich stark sein. Und die sind auch emotional ziemlich prägnant. Und sie sind noch was. Sie sind falsch. Die Bibel sagt hier nämlich etwas völlig Gegensätzliches. Wir sollen anderen Menschen gegenüber eben nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern bemüht sein, das Gute dagegen zu setzen. Was? Bei dieser Gefühlslage dem noch was Gutes tun? Also das ist doch irgendwie zu viel verlangt, oder? Oder? Hier im Text steht nämlich nicht ein einziges Wort von Gefühlen. Es ist keine emotionale Entscheidung, wie ich reagiere, sondern es ist eine bewusste Entscheidung aus dem Glauben heraus gegen meine Gefühle, aber eine Entscheidung für Jesus Christus. Denn er hat es vorgelebt. Kein Wort der Klage oder der Anklage kam über seine Lippen, auch nicht am Kreuz auf Golgatha. Dafür aber das Gute, ein Fürbittegebet für seine Feinde. Was hat er gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat nicht darauf geachtet, wie es ihm zu diesem Zeitpunkt ging, und es ging ihm katastrophal schlecht. Wenn er nun nach seinen Gefühlen und Schmerzen gegangen wäre, nicht auszudenken, wir wären heute nicht hier. Aber um so reagieren zu können, dass ich nicht Böses mit Bösem vergelte, muss ich meine Gefühle in den Griff bekommen und das nicht erst, wenn sie sich schon hochgeschaukelt haben, sondern möglichst frühzeitig. Außerdem, ich will ja eigentlich auch gar nicht so reagieren, wie ich dann manchmal reagiere, aber gelegentlich passiert es dann halt doch und hinterher, na gut, ich ärgere mich ja dann auch wieder drüber. Wie aber das Gute aussieht, das wir tun sollen, das lässt sich auch nicht so einfach definieren, denn das hängt von der jeweiligen Situation ab. Also das muss man, wie man so sagt, operativ entscheiden. Manchmal genügt ein Blick, ein Lächeln, eine Geste, ein Wort. Es kann aber auch richtigen Einsatz erfordern. Aber es ist und bleibt immer aufs Neue eine Einzelfallentscheidung, die mitunter auch wirklich Mühe macht. Und deshalb steht hier auch, bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Jetzt. Vers 18, tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Die Fortsetzung folgt hier. Ein weiterer wichtiger Aspekt, anderen Gutes zu tun, ist, mit ihnen in Frieden zu leben. Wir sollen uns darum bemühen, möglichst mit allen Menschen in Frieden zu leben, Frieden zu haben. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, denn es gibt Leute, mit denen kann ich einfach nicht so gut. Ja? Das stimmt, wie man so sagt, die Chemie irgendwie nicht. Und es gibt auch Leute, die wollen einfach nicht mit mir in Frieden leben. Die provozieren mich, wo immer sie mich treffen. Dann kommt da mal ein Stich, aber da gestichelt. Vielleicht tun sie es auch manchmal völlig unbewusst oder auch so aus dem Spaß raus. Manche haben eine eigenartige Art von Humor. Aber ich habe jetzt, auch wenn ich mich ein bisschen angefressen fühle, nicht die offene Konfrontation zu suchen, sondern zu überlegen, wie ich trotz alledem mit ihm in Frieden leben kann. Das ist mein Teil, mein Part für ein friedliches Zusammenleben mit anderen in meinem persönlichen Umfeld. Ja, und oftmals kann man ja diesen Leuten auch gar nicht ausweichen. Mit denen müssen wir irgendwie klarkommen, die gehören zu unserem Leben, in der Schule, bei der Arbeit, in der Nachbarschaft, bis auch manchmal in der Gemeinde kommt sowas vor. Aber immerhin, wir können für sie beten, sie segnen. Wir können Gott bitten, dass er uns zeigt, wie wir diese Situation am besten in seinem Sinne meistern. Und damit sind wir klar im Vorteil. Vers 19. Es muss knacken hier. Jetzt. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Rache. Jetzt wird's nochmal spannend. Es heißt ja, Rache ist süß. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Meistens hinterlässt Rache nämlich eine bittere Wurzel im Herzen, in der Seele, entweder bei einem selber oder beim anderen oder auch bei beiden. Paulus sagt, dass wir uns niemals selbst rächen sollen. Wir sollen die Rache Gott überlassen. Das ist aber unter Umständen auch wieder nicht so einfach, denn Rachegedanken, die können sehr stark und auch sehr dominant sein. Sie können auch über einen längeren Zeitraum anhalten und sogar krank machen. Und dabei sind wir mitunter noch nicht mal in der Lage, richtig zu beurteilen und einzuschätzen, ob dieses vermeintliche Unrecht, das uns geschehen ist, tatsächlich Unrecht war. Manchmal fühlen wir uns auch nur ungerecht behandelt. Und in 5. Mose 32, 35 heißt es, und das zitiert Paulus hier, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Das heißt, wir können an sich ganz entspannt reagieren, weil Gott selbst versprochen hat, an uns tatsächlich geschehenes Unrecht zu rächen. Und das finde ich echt cool. Ich muss mir überhaupt keinen Kopf machen, was das jetzt war, und kann darauf vertrauen, dass Gott das klärt und gegebenenfalls auf seine Weise reagiert. Außerdem ist Gott ja auch der Einzige, der den absoluten Überblick hat und diese Situation richtig beurteilen kann. Ich kenne ja die Hintergründe nicht. Aber er macht keine Fehler. Wohlgemerkt, es geht hier nicht um Taten und Vorgänge, die vor einer irdischen Justiz strafrechtlich verfolgt werden müssen. Auf die trifft es zwar letztendlich dann auch zu, aber für diese Dinge gibt es eben zwei Justizen, die irdische und die himmlische. Und in der himmlischen, da ist Gott der Vorsitzende und der Richter. Und Jesus ist unser Anwalt. Ein tolles Bild. Der Vers 20. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Also so ganz tatenlos zuschauen und abwarten müssen wir dann doch nicht. Wir können durchaus was tun. Allerdings hat das wieder was mit Vers 17 zu tun. Es ist auch hier wieder eine echte Herausforderung für unser menschliches Denken, auch für unsere Seele. Und Paulus zitiert hier wieder die alten jüdischen Schriften, nämlich jetzt Sprüche 25, 21 bis 22. Und das ist wieder so ein Hammer. Dieser Typ, der mir da scheinbar irgendwas angetan hat, der hat, denke ich wenigstens, keinen guten Gedanken für mich übrig. Und ich soll zu ihm hingehen und sagen, komm, lass uns erst mal einen Kaffee trinken und dann klären wir das in Ruhe. Aber wenn ich weiter drüber nachdenke, dann erscheint es mir dann doch recht vernünftig. Denn das kann unter Umständen dafür sorgen, dass gar nicht erst eine bittere Wurzel im Herzen entsteht. Da hat Gott sich richtig was dabei gedacht und das finde ich großartig. Und nun kommen wir zu einem, wie ich finde, absoluten Kernsatz des Römerbriefs und zu dem Vers, den wir aus dem Wochenspruch kennen und den ich auch als Überschrift über diese Predigt geschrieben habe. Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Da fällt mir auf, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was denn nun das Böse und was denn das Gute überhaupt ist. Man könnte jetzt pauschal sagen, alles, was nicht von Gott kommt, ist böse und alles, was von Gott kommt, ist gut. Es gibt auch Christen, die das wirklich so artikulieren. Aber ich glaube, so einfach können wir es uns nicht machen. Und deshalb sage ich mal, was provokativ ist. Wir haben ein Problem mit der Unterscheidung von Gut und Böse, weil wir letzten Endes nicht genau wissen, wie Gott das sieht. Unser mitteleuropäisches ethisches Denken und damit auch unsere Kriterien zur Unterscheidung von Gut und Böse sind schon seit sehr langer Zeit stark geprägt von griechisch-philosophischem Gedankengut. Unsere Wertevorstellung, die wir hier in Europa haben, die hat dort ihre Wurzeln. Ob das allerdings die gleiche Sichtweise ist, mit der Gott die Dinge sieht, das möchte ich bezweifeln. Aber auch im damaligen Römischen Reich war das griechisch-philosophische Gedankengut weit verbreitet. Es hatte auch damals schon einen gewissen Einfluss auf die Christen und somit könnte es sein, dass die Unterscheidung von Gut und Böse, wie sie Paulus hier bringt, tatsächlich auch so gemeint ist, wie wir sie verstehen. Zum besseren Verständnis von Gut und Böse gibt es meines Erachtens mindestens zwei Formen. Die ethisch-moralische, ich nenne es mal so, die ethisch-moralische und die personifizierte Form. Was meine ich damit? Die ethisch-moralische Form besagt, dass alles das Böse ist, was einem anderen schadet, unabhängig von der Art und Weise. Das betrifft nun aber eigentlich alles, was sich in unserer Gesellschaft Land auf Land ab so abspielt. Wobei vieles gar nicht mal so klar einzuordnen ist. Nehmen wir mal ein Beispiel, oder als Beispiel die Erhöhung des Bürgergeldes. Für die einen ist es gut und gerecht, weil die einfach darauf angewiesen sind, weil sie gesundheitlich angeschlagen sind und deswegen nicht mehr arbeiten können oder sich trotz vieler Bemühungen um eine Arbeitsstelle einfach dann trotzdem arbeitslos geblieben sind, weil es hat eben nichts gefruchtet. Für die ist es gut. Für manch anderen ist das gar nicht so gut. Er empfindet es auch als ungerecht, wenn er beispielsweise mit seiner Hände Arbeit trotz Vollbeschäftigung so wenig verdient, dass er damit kaum über die Runden kommt. Für den lohnt es sich eigentlich kaum, arbeiten zu gehen. Also was für den einen gut ist, das ordnet der andere für sich als böse ein. Ihr seht, das Ethisch-Moralische ist sehr kompliziert. Klarer dagegen ist die personifizierte Form. Da gibt es das, auf der einen Seite das personifizierte Böse, wir kennen es als Satan, und auf der anderen Seite das personifizierte Gute, das ist Gott. Und ich denke auch, dass Paulus vordergründig dieses gemeint hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, weil es ziemlich klar auf den ständigen Kampf zwischen Gott und dem Widersacher hin. Und der ist immer noch auf dem Plan. Er ist zwar seit etwa 2000 Jahren besiegt, aber er versucht immer noch, die Gläubigen vom guten Weg mit Gott abzubringen. Und manchmal gelingt es ihm sogar. Und er lässt sich dabei auch so manches einfallen, auch Hinterhältigkeiten, mit denen er die Christen verwirrt, mit denen er sie beschäftigt und von den wesentlichen und wirklich wichtigen Dingen ablenkt. Und das treibt dann bisweilen auch schon mal recht merkwürdige Blüten. Da gibt es dann zum Beispiel moderne theologische Ansichten, wie die, dass Jesus eben nicht körperlich vom Tod auferstanden sei, oder die Tolerierung bestimmter Sünden in der Gemeinde, entgegen klarer Anordnungen durch die Bibel, bis hin zur Beschäftigung mit wissenschaftlich getarntem Okkultismus. Manche Gemeinden beschäftigen sich so intensiv mit dem, was Satan auf die Beine stellt, dass sie fast vergessen, Gott zu loben und Gott die Ehre zu geben. Schön, dass das bei euch anders ist. Aber Gott hat seinen Sohn als Mensch auf unsere Erde gesandt, damit das Gute in Jesus Christus ein für alle Mal überwunden wird. Jesus hat das Böse entmachtet. Halleluja. Es ist noch da, aber wenn wir auf der Siegerseite stehen, wenn wir an Jesus dranbleiben, wenn wir seine Wege gehen, dann überwinden wir das Böse mit Gutem. Und wenn wir dieses Gute leben, dann verändert das je länger, je mehr unser Denken, unsere Verhaltensmuster, ja unser ganzes Leben. Und dann ist es für uns auch gar nicht mehr so krass, wenn wir im ethisch-moralischen Bereich, also im ganz normalen Leben, Böses mit Gutem vergelten. Das wird dann einfach immer normaler. Und das wird dann auch zu praktisch gelebtem Glauben. Für uns ist entscheidend, wo wir stehen und wo wir unser Leben festgemacht haben. Daran entscheidet sich auch, ob uns das Böse überwindet oder ob wir mit Jesus Christus das Böse mit Gutem überwinden. Und das haben wir ja auch in der Geschichte am Anfang von Mario und Marlies gehört. Die zwei haben es hingekriegt. Und denkt dran, Jesus hat diesen Kampf schon gekämpft und er ist als Sieger daraus hervorgegangen. Das heißt, wenn wir an ihm dranbleiben, dann stehen wir auf der Siegerseite. Und Jesus selbst hat es uns am Kreuz